dann fliegen mir jetzt die blau-grün-gelben brasilianischen Schnippel um den Kopf. Da habe ich das innerhalb von 6 Wochen dreimal Konfetti und We Are the Champion hier eine Schnauze voll. Ne? We Are the Champion mit Konfetti. Schöne Scheiße, dass du mich daran jetzt erinnerst.
Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulawik.
Ich freue mich sehr, dass ich jetzt mit einer waschechten Bundesliga-Manager-Legende sprechen werde. 3 Jahrzehnte war er bei Bayer Leverkusen nicht wegzudenken. Vom Jugendleiter und Stadionsprecher hat er sich hochgearbeitet bis zum Geschäftsführer. Immer mit dem richtigen Riecher für Talente, nah an der Basis und trotzdem gleichzeitig auf höchster Fußballbühne. Nicht umsonst hat er mit der Werkself die größten Erfolge der Vereinsgeschichte erzielt. Der Mann, der jede Woche im Podcast Messi und Ronaldo XXL mit Matze Knob und Tobias Holtkamp meinungsstark über das Fußballgeschehen spricht, die anderen aber nicht immer ausreden lässt. Die rheinische Frohnatur, der Manager, Macher und Feinschmecker. Herzlich willkommen in Folge 17 bei Spitz auf Knopf, Rainer Kallmund.
Ja, guten Tag. Ich muss natürlich sagen, du siehst, ich habe dich nicht unterbrochen. Es war eine perfekte Einführung mit allem, was drin ist. Mir auch ein Chilob, ich brauche mir zu nicht zu beschweren und nicht einzubringen.
Ich bin gespannt, ob ich jetzt noch ausreden darf, wenn es weitergeht. Ja, Kalli, ich würde sagen, Sie sehen super aus. 70 Kilo ja. Sind runter in den letzten 12 Monaten. Und ich glaube, jetzt vor allem im Lockdown sind ganz viele Menschen neidisch, die jetzt wahrscheinlich wegen Corona so ein paar Pfunde zu viel drauf haben.
Ja, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Ich spreche auch gerne drüber, nicht weil ich mich damit wichtig mache, weil ich die 70 Kilo abgenommen habe. Ich müsste eigentlich sagen, ja, es war viel zu spät. Ich habe es mit 71 gemacht, die OP, und ähnlich ärgerlich, dass ich es nicht 10, 15, 20 Jahre früher gemacht habe. Ich kriege jetzt demnächst nochmal 2, 3 Monate die Fettschürze unten weg. Hier oben, das bleibt alles, will ich noch als Erinnerung behalten. Und dann bin ich seit 40 Jahren das erste Mal wieder unter 100 Kilo und das tut ganz gut. Ich habe auch zuletzt immer eine 10 oder 20 Sekunden Spaziergang, Schnappatmung und gekriegt, dann wusstest du, jetzt ist langsam Matthias am letzten und jetzt kann ich mit meiner kleinen Tochter spazieren, immer ja noch ein Kind adoptiert. Tischtennis spiele, Federball spielen. Ich habe hier so einen Wendehammer, schöne Häuser. Und bin ich dann nachher hier raus, mal in die andere Richtung, denke ich, Mensch, sind hier noch schöne Häuser. Ein paar Meter runtergelaufen, war noch ein schöner Weiher da im Wald. Das ist nicht weiter wie 10 Minuten. Ich habe das vorher gar nicht registriert oder konnte diesen Weg gar nicht laufen. Also ist in vielen Dingen schön.
Also großen Respekt auf jeden Fall für diese Entscheidung, für diesen Weg und ja, ein neues Gefühl wahrscheinlich auch jetzt, ja, ohne absolut den verschluckten Medizinball.
Ja.
Ja, Kalli, Bayern hat den 6. Titel eingefahren in diesem Jahr, die Club-WM in Katar. War das verdient, dieser Jahrhunderterfolg der Bayern?
Ja, das war verdient. Sie haben es ja jetzt, außer Barcelona hat es ja kein anderer Club geschafft. Wenn man jetzt die letzten 10 Jahre auch sieht, die Meister waren ja am meisten Real Madrid, 4-mal, also Weltcup hier, 2-mal Barcelona, 2-mal Bayern München, 8, dann hätte noch uns Liverpool gewonnen. So, dann wird's, oder einmal Corinthians, also 9-mal Europa und 1-mal Südamerika. Und ich sag das einfach nochmal, weil es mich auch ein bisschen ärgert, wenn man diesen Weltpokal oder Clubweltmeisterschaft so runterspielt. Das kann nicht sein, dass wir in Europa, das ist zwar so, das kann sein, dass wir die besten Spieler, wenn ich immer sehe, die Guten aus Südamerika, ob das jetzt Messi oder Neymar sind, auch übrigens die Großverdiener, die holt man dann hier hin, oder die Besten aus Afrika, die Besten aus Asien, Nordamerika sind wir jetzt auch, alle, die dann hier einwandern. Dann sind natürlich die Clubmannschaften in Europa, allen voran England, natürlich auch führend in der Welt. Und wenn wir dann gegen diese Länder spielen und haben denn vorher die besten Spieler abgeluxt, dann jetzt sagen, oh, guck mal, was wollen die da? Es war auch nicht wie zu dargestellt, von auch, die bringen alles durcheinander. Die Münchner sind am Samstag geflogen oder Freitagnacht, das spielte keine Rolle, nach dem Spiel in Berlin und spielen jetzt am kommenden, also jetzt am Montag, am darauffolgenden Spieltag montags gegen Bielefeld, weil sie in der Woche kein Champions League-Spiel haben. Da spielt ja dann praktisch Mönchengladbach und Dortmund oder RB Leipzig, spielt ja keine Rolle. Sie spielen nicht und damit hat der Bundesliga-Spieler überhaupt nicht darunter zu leiden. Da lebt alles wie normal. Und ich freue mich auch sechs ja, schöne Pokale und ich glaube, die waren auch alle glücklich und happy, wobei ja jeder weiß, dass der schwierigste dann zu gewinnen ist, gerade für die Bayern, auch die Champions League mit den vielen, vielen Top-Mannschaften, wenn du den gewonnen hast, bist du bei der Club-WM dann der große Favorit, da brauchst du nicht so viel einzubilden, dann bist du das, ich habe das eben noch erklärt, von 10 Jahren, 9-mal Europa, einmal nur Corinthians und da sollten wir aber nicht so großspurig von oben herab, was ist denn da, was wollen denn die Fuzzis, also es sind die Meister von Afrika, Asien, Südamerika, Nordmittelamerika, nennt sich CONCACAF, Europa, bisschen mehr Respekt, wäre gut.
Absolut. Und das auf jeden Fall sportlich, die eine Seite dieser Ausnahmeerfolg. Auf der anderen Seite, Sie haben es angesprochen, diesen Flug eigentlich Freitagabend aus Berlin, dann mit über 7 Stunden Verspätung am Samstagmorgen geflogen. Die Bayern-Bosse sagen, was für ein Skandal.
Ja, ich bin voll auf der Bayern-Seite, voll und ganz. Also ich bin ja Vielreisender oder Vielflieger mit dem offenen Status und habe natürlich auch viele Flugverspätungen im Art von 1, 2, 3 Stunden bis auch mal einen ganzen Tag. Maschine defekt, Wetter, dieses, jenes. Also aus den verschiedensten Gründen hast du auch immer ja, gemotzt und hast geschimpft, aber es war eben nicht zu ändern. Hier ist ein großer Flughafen, der ist bisher nur durch negative Schlagzeilen aufgefallen. Er ist nie fertig geworden, der hätte zigfache gekostet. Und wenn jetzt einer einen Flieger bucht für abends und der steht da, vollgetankt, enteist, alles, da ist auch der Flughafen für zuständig. Die Passagiere sind alle pünktlich da, ist eine Sondermaschine. Können abfliegen, sitzen in der Maschine und dann scheitert der Flug. Das ist mir so schnutzig, egal ob die der falsche Weg gefahren sind und dadurch 20 Sekunden oder dadurch 30 oder dadurch 10. Also wo in dieser Zeit auch Paketflieger hin und her fliehen können, hielt ich diesen Stopp mit 7 Stunden. Dann war das klar, noch eine Zwischenlandung, weil die Crew ja gewisse Arbeitszeiten einhalten mussten, das war dann also keine Schikane, da musste allen halten und Pilot und die Crew insgesamt wechseln, hielt ich für ein dicker Hund. Ohne Wenn und Aber, da bin ich voll auf der Seite von Bayern München. Ich hätte genauso gemotzt wie Rummenigge und auch Hoeneß. Und wenn jetzt auch welche, auch mein Freund Tobias, sagt, ja, ich war da im Flughafen, da im Urlaub. Ja, die auch schon 100 Mal, wo ich 12 Stunden später abgeflogen. Da bist du auch sauer, hast einen dicken Hals, motzt, da aber kannst nichts dran ändern. Hier war mir das nicht vertretbar in der Konstellation. Und wenn dann gerade die kleinen Beamten anbrüllen, ja, es war doch 20 Sekunden zu schauen, da fliegt sonst kein einziger Flieger, ist tote Hose, da kannst du, ja, das siehst du gar keinen auf dem Flughafen. Dann, oh, jetzt sind wir noch 20 Sekunden zu spät. Ich will nicht unterstellen, dass das einer extra gemacht hat. Aber wohlwollend, ein bisschen vernünftig mit Augenmaß war es nicht.
Genau, das also zum Flughafen, der weiterhin diese Negativschlagzeilen schreibt. Und wir merken nach wenigen Minuten Spitz auf Knopf, Rainer Kallmund, Sie nehmen kein Blatt
Temperatur.
Vor den Mund. Auf Temperatur immer offenes Visier, das gefällt mir immer geradeaus. Bevor wir weitersprechen über das runde Leder, starten wir mit der ersten Rubrik.
Entweder oder.
Sie müssen sich zwischen zwei Antwortmöglichkeiten entscheiden. In Anlehnung an euren Podcast-Titel, Messi oder Ronaldo?
Ich zeige dir gleich ein Bild von mir, hängen 2 Stück. Originalunterschrift Franz Beckenbauer und Pelé. Die hören genau wie Maradona, Cruyff und die beiden, also Messi und Ronaldo, für mich zu den großen 7. Ne? Also die große 7. Ich würde mich schweren Herzens, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, beide 5-mal, ich würde mich schweren Herzens für Ronaldo entscheiden, weil der einen Vorteil hat, der ist immer Meister geworden, also Europameister mit Portugal.
Jetzt könnte es ein bisschen einfacher werden. Haaland oder Lewandowski?
Normal Lewandowski war als Manager für Haaland, weil der 20 ist und Lewandowski 32, wird bald 33.
Rockmusik oder Schlager?
Ich mach mal Easy Deasy oder sowas, aber Schlager in der Gesamtheit bin ich noch. Ein Schlagerfuzzi.
Sehr gut. Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
Morgenmuffel auf keinen Fall, aber auch nicht ein Frühaufsteher. Also wenn es sein muss, stehe ich dann früh auf und bin auch dann direkt. Hallo, ach, wenn ein Terminplan erfordert.
So muss das sein. Saarland oder NRW?
Eigentlich Saarland. Ich lebe hier mit meiner Frau und mit unserer jüngsten Tochter. Wir fühlen uns sauwohl. Aber NRW kann ich nicht so ganz abhängen. Da leben in andere 5 Kinder, mit ganz andere Kinder, Freunde, Clubfreunde und so weiter. Also NRW ist ganz hoch, aber aktuell ist es eben Saarland, weil wir hier leben.
Mhm. Nudelsalat oder Kartoffelsalat?
Nach Zielfoto Kartoffelsalat.
Doppelpass oder Sky 90?
Ich bin ein großer Fan von Sky, aber der Sonntagmorgen, früh shoppen, finde ich das Format Doppelpass besser als von Sky.
Mhm. 5-Sterne-Hotel oder Campingplatz?
5 Sterne, nicht wegen dem ganzen Luxus, sondern wegen den Betten. Schöne, dicke Matratzen, kann ich schön heier machen, da schlafe ich besser, nur deswegen.
Videobeweis, ja oder nein?
Klar, ja.
Zeit oder Geld?
Ja, lieber Zeit.
Steak oder Tofu?
Was denkst du? Steak, ne?
Ja. Ich hätte jetzt Tofu
richtig
erwartet.
Ja, richtig.
Und Bayer Leverkusen oder 1. FC Köln?
Ich habe viel Sympathie für FC Köln, auch von meinen Kindern sind welche große Fans, aber bei mir klar Bayer Leverkusen, und zwar mit 25 Ausrufezeichen.
Ich habe nichts anderes erwartet und über diese Zeit werden wir jetzt gleich sprechen. Kalli, ich habe bei der Vorbereitung auf diese Folge natürlich mich ein bisschen umgehört in der Fußball-Bundesliga und es gibt einen, der eine kleine Grußbotschaft da lassen möchte. Es ist kein geringerer als der Schalker Eurofighter Olaf Thon.
Lieber Kalli, ich wünsche dir und deiner Familie ein frohes und gesundes Jahr 2021 und ich kann mich gut daran erinnern, als du mich damals mit Detmar Kramer bei Bayer Leverkusen in der Jugend, ich war glaube ich 16 Jahre alt, verpflichten wolltest, was wäre passiert, wenn ich ein Leverkusener geworden wäre? Es wäre bestimmt mit dir, mit Detmar, vielleicht auch dann mit Christoph Daum oder mit anderen sehr interessant geworden. Aber jetzt bin ich ein Schalker, ein Leben lang. Und in dem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute. Und ich würde mich freuen, dich bald wiederzusehen. Dein Schalker, Olaf Thon.
Ja, das ist richtig. Wir wollten den dann verpflichten. Ich dachte noch, ich habe mit Detmar Kramer ein gutes Ass im Ärmel, weil der Olafs Vater gut kannte. Aber mit 16 Jahren haben wir dem auch alles geboten, was mindestens auch, es wurde nicht so viel, wie das heute der Fall ist, aber zumindest so viel wie Schalke. Aber er war damals schon, hatte blaues Blut, Schalke 04 Blut. Ich wünsche ihm jetzt, was aber schwer zu realisieren ist, dass sein Verein drin wäre. Also ich hätte ihn gerne gehabt, das ist völlig klar.
Aber Schalke, ein ganz, ganz schweres Unterfangen momentan. Was wäre denn damals passiert, wenn Olaf Thon mit 16 zu Bayer Leverkusen gewechselt wäre?
Ja, offensive Mittelfeld wäre optimal besetzt gewesen, hängende Spitze, Torgefahr. Ich meine, das kommt ja nicht von ungefähr, dass Bayern München ihn dann geholt hat. Der wurde dann auch Weltmeister mit Deutschland. Also er ist für mich so ein richtig noch junger, echter Fußballjunge, Kohlenpott-Junge, hat das Herz ob der Zunge und auch eine tolle Mentalität, einen tollen Charakter. Wenn es irgendwann darum ging, irgendwo zu helfen, war der auch immer bei guten Angelegenheiten, wo man also etwas für Kinder, für Menschen hat, die nicht auf der Sonnenseite leben, ist er immer, immer ansprechbar. Das rechne ich ihm bis zum heutigen Tag hoch, hoch an und ich mache ihn.
Und immer noch bodenständig, also auf dem Boden geblieben, das ist ganz,
ja,
ganz
ja,
wichtig.
Absolut,
natürlich
absolut,
auch.
Absolut, absolut.
Ja, von 1976 bis 2004 waren Sie bei Leverkusen nicht wegzudenken. Der Macher von Bayer 04 sind auch bis heute die Clublegende. Wenn man das so ein bisschen Revue passieren lässt, Sie als Verantwortlicher, das ist ja eine Riesenherausforderung auch über so einen langen Zeitraum. Wie intensiv war diese Zeit bei Bayer?
Ja, ich würde mal sagen, das war, Bayer war alles. Praktisch meine Frau, meine Familie, habe dabei auch die Kinder vernachlässigt und wir haben ja anfangs, ich meine, unser Aufstieg in die Bundesliga 79, seitdem ist ja Bayer Leverkusen ununterbrochen in der Bundesliga, da sind wir ja auch alle stolz drauf und der erste Aufstieg war ein Betriebsunfall, muss ich sagen. Also Willibert Krämer war damals Trainer der Bayer Leverkusen Zweitligamannschaft. Und Leverkusen hatte zwar das Werk damals auch im Rücken, aber war eigentlich mehr oder weniger so eine Fahrstuhlmannschaft zwischen dritter Liga und zweiter Liga. Und es ging darum, drin zu bleiben. Willibert hat mich in der Sportschule Hennef bei strömendem Regen, Jugendauswahlspiel, außer Willibert und mir waren vielleicht 4, 5 Väter da, dann die Auswahltrainer, sonst keine, und da haben wir gequatscht. Danach kriegte ich einen Anruf. Kalli, komm doch zu uns, machst du Scouting und so weiter und so fort. Ja, dann bin ich nach Leverkusen. Ich hatte gerade mein Betriebswirtschaftsstudium. Ich hatte ja Groß- und Außenhandelskaufmann gelernt. Und die boten mir dann eine gute Stelle an, und zwar als Betriebswirtschaft. Also ich hatte Betriebswirtschaftsstudium abgeschlossen als Betriebswirt in der Personalabteilung Ausland, also in der Koordination, Preise, Vergleich. Also all diese Systeme wurde dann nachmittags auch 2, 3 Stunden freigestellt. Ja, da gab es für mich, das war damals ein super Jahr, das werde ich später nie vergessen, 3.000 Euro. Ich denke, leck mir mal. Das war dann ein Traumjahr. Da kriege ich noch von Leverkusen, ich weiß nicht mehr, 500 oder 700 für den Job. Das war dann als junger Mann gerade verheiratet, war das für mich ideal. Und so war ich dann für die gesamte Jugend zuständig. Ich war gleichzeitig Stadionsprecher. Das hat mir riesen Spaß gemacht. Ich durfte aber nur ein Jahr Gott sei Dank machen, denn nach einem Jahr sind wir aufgestiegen oder nach anderthalb Jahr in die Bundesliga. Das war mit Willibert Geimann Betriebsunfall. Wie gesagt, ich war dann Vorsitzender der Fußballabteilung. Und eben auch für Scouting zuständig. Und da sind uns, glaube ich, ganz gute Deals passiert. Das war nicht immer der Rainer Kahn und alleine. Das waren gute Scouts, gute Fußballexperten, die um uns herum gearbeitet haben, sagen wir mal, für kleines Geld. Das muss einer der wichtigsten war Norbert Ziegler. Den habe ich dann angesprochen. Der wurde Sportinvalide. Dann habe ich dann auch gedacht, Mensch, der kann doch mit dem scheiß Computer umgehen. Ich konnte den gar nicht an- und ausmachen. Hab dem gemacht, der soll alles füttern im Computer. Und da waren wir der ganzen Konkurrenz doch ein bisschen, ja, die meisten haben mir gedacht, wo gibt's den Computer zu dieser Zeit? Ja, sag ich, die musste füttern mit Daten. Also der lebte ja auch von unseren Daten. Wir hatten dann also da ein gutes Konzept erstellt und das war ein ganz, ganz entscheidender Vorteil in dieser Zeit. Die Idee von mir, aber sagen wir mal Norbert Ziegler in Verbindung mit den Trainern, führte das dann zu einem großartigen Erfolg und auch vielen, vielen optimalen, guten, ja, Deals, ne. Wenn du jetzt siehst, so ein Titer, der erste Grüne, da ging das dann immer. Das war dann, ich war in Brasilien in Urlaub, dann hat mich dort betreut, von Adidas, hat Heinz Prellwitz, der dann auch PR-Berater von Adidas war, und er sagt, Mensch, heute haben wir ein Abschiedsspiel. Ich ging da in der Weihnachtsferien mit Berti Vogt und seiner Frau hin. Unser Zeugschwad war dabei, mit dem war ich in Urlaub da. Und da spielte der Titer, sag ich, den will ich gerne haben. Der kostete $500.000 und hat nachher, er kam dann zu uns, waren alle skeptisch, die meisten Brasilianer funktionierten ja nicht. Und dann schoss der in seiner ersten Saison, wir spielten Viertelfinale UEFA Cup, da kam er auch völlig überraschend rein mit Ribbeck. Und da schoss er, wir spielten zu Hause gegen Barcelona mit Schuster, Lineker, Zubizarreta im Tor, schoss der bei 0-0, schoss der 20 Minuten vor Schluss in Nou Camp, also in Barcelona, hat 1-0 im Endspiel. Macht er nochmal bei einem der drei wichtigen Tore nochmal ein Tor, das hat 500.000 gehabt. Damit wurde er ja nicht billig. Der Boom Kunchar hat man damals hier, oder so eine Insolvenzmasse, der hat so 1 Million D-Mark gekostet, war dann auch so, da hat, sagen wir mal, $500.000. Und der Falco Götz ist abgehauen, damals als DDR-Spieler bei einer Reise. Das waren unsere drei Torschützen im Endspiel, das muss man sich vorstellen. Und der im Tor war noch Rüdiger Vollmann, der die Elfmeter gehalten hat. Den habe ich damals vom Blau-Weiß 90 Berlin da irgendwo aus der Amateure-Jugend geholt. Der hat dann, ich weiß nicht, der war ein Amateurspiel, 20 oder 25.000 hat er damals gekostet. Das waren noch billige Einkäufe, gute Einkäufe. Und an dem Scouting, ja, bei dem Vollmann-Wort Frank Lussen vom Kicker, der wird das gar nicht gerne hören, der war noch gerade Volontär, fuhr dann zur, da war eine Witz, der fuhr nach zur Europa, nee, zu so einem großen Turnier, Granatkin-Turnier nach Moskau und rief mich an, ich war sein Auswahltrainer, da hatte man Jude Kontakt, Kalli, das ist ein super Torwart, da ist Vollborn kommen lassen. Ne? Erst bin ich nach Berlin, ich spielte ein wichtiges Spiel, der wurde beim Warmschießen K.O. geschossen. Ich konnte gar nicht gucken. Er hat gesagt, komm mal nach Leverkusen. Dann hat der Gerd Kentschke, unser Co-Trainer, Amateurtrainer, dem draufgeschossen, ich mit Willibert Krämer haben zugeguckt. Und dann haben wir den Junge, das ist ein junger Spieler, im ersten Jahr noch in der Amateure, haben wir gesagt, haben, Junge, du machst erstmal schön das Abitur zu Ende. Und dann wurde der eben mit der U18 Europameister im DFB-Tor, mit der U21 Weltmeister auch in Australien, also sehr erfolgreich und hatte dann auch das Selbstvertrauen und hat mit uns den UEFA Cup gewonnen und war da auch ein überragender Torwart, auch im Finale. Wenn man jetzt sieht, vier große Gesichter aus dem Finale, ja, insgesamt 1 Million, ne, das muss man dann schon sagen. Da war Barcelona ein bisschen, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, war auch eine andere Zeit, aber ich muss immer sagen, das war nicht Kalli alleine. Bei dem war es Frank Lussen, bei Tita war es Heinz Prellwitz, ein guter Freund, der in Essen geboren ist und da gelebt hat. Bekannter Fotograf, Top-Fotograf, aber nebenher auch für Adidas PR gemacht hat. Jo, der Götz ist abgehauen und er kam dann über den Jörg Burger zu uns. Ja, was willst du mehr machen? So hast du, war auch immer jetzt Zufall, aber man musste dann noch sagen, jetzt gehen wir dran, jetzt beißen wir.
Ja, auch schon wieder über 30 Jahre her, die
ja, so von 30 Falco Jahre Götz. Her.
Tatsache. Ja, ja. Aber diese Zahlen, die Sie gerade genannt haben und generell die Situation damals, wie es gewesen ist, das sind ja wirkliche Schnapper. Das würde man heute ja für die Qualität überhaupt nicht mehr.
Das muss man auch sagen. Das ist heute nicht mehr möglich. Okay, es ist eine andere Zeit. Alle Vereine sind professionell top aufgestellt, der andere ein bisschen weiter, der andere ein bisschen, aber alle, ich muss immer sagen, auch als alter Sack, so wie die Bundesliga jetzt geführt wird, das ist schon vom Allerfeinsten, wenn ich jetzt nur nach Leverkusen gucke und sage, Fernando Caro, ich habe heute eine mit Österreich gemacht, was ist Fernando Caro, sag ich, ja, der war eigentlich im Vorstand bei Bertelsmann, dann ist es selten, dass so einen dann noch einen Fußballverein geht, aber Fernando ist ein Fußballbekloppter, ist eine Bereicherung für Bayer Leverkusen, versteht sich gut mit Rudi Völler, der ja das Gesicht von Bayer Leverkusen ist, auch so ein Ziehjunge von mir und der jetzt seit 25 Jahren, ja, hier sehe ich Botschafter, das ist Bayer Leverkusen und wenn die beide sich gut verstehen, ist das gut, da ich dem Österreich sage, übrigens, Fernando Caro, dem seine Mutter lebte, der ist ja Spanier, die lebten in Barcelona und die hat Hans Krankl unterrichtet in Spanisch, war der Krankl damals von Wien oder von Österreich nach Barcelona gewechselt. So war der Fernando auch da schon immer heiß am Fußball. Und auch wenn ich jetzt sehe, Sportdirektor, der Simon Rolfes, der Stefan Kiesling ist dabei. Also die machen das top und ich drücke denen noch die Daumen, dass sie das Quäntchen noch Erfolg machen.
Und ganz viele Menschen mit rot-schwarzem Blut, das merkt man, Wahnsinnsentwicklung in den letzten Jahren auch nochmal bei Bayer Leverkusen. Wie sind Sie denn da reingekommen in diesen Fußballkosmos? Betriebsunfall, das klingt erstmal so wie so beiläufig, mal eben so ins kalte Wasser geworfen, aber Sie mussten ja schnell lernen, wie laufen so Verhandlungen, wie hole ich Spieler, wie sind Sie in diese Rolle überhaupt reingewachsen, die Sie dann
so viele Jahre ausgeführt haben? Ja, für mich wollen wir von Anfang an, klar, Kompetenz und Leidenschaft ist die Formel zum Erfolg. Aber du musst dann noch sehen, ich muss schneller sein als die anderen. Ne? Das ist eine ganz, ganz wichtige Faktor. Nicht nur Kompetenz, sondern auch man muss eben auch Leidenschaft haben. Und in der Abteilung Leidenschaft ist dann totale Identifikation im Job mit meinem Arbeitnehmer und damit meinem Verein. Das heißt aber auch Gas geben. Schlaftabletten können dann nichts gewinnen. Und so haben wir ja eben in Brasilien eben auch manchmal wurde es von ein bisschen Glück begleitet, aber an für sich waren wir dann auch positiv bekloppt. Wenn wir dann den Anfang hatten, den ersten Strohhalm in Brasilien, dann haben wir das auch aufgebaut. Ne? Wir haben dann Placar, das ist die bekannteste Zeitung, die da, also Fußballzeitung, das haben wir dann alles dann. Dann, wie gesagt, bei Tita war es noch so, da konntest du ja nicht hier schnell mal eben gucken, wer haben die gespielt. Dann kriegst du mir eine Videokassette geschickt, die war bei uns gar nicht abspielbar. Da war er in einem Büro in Gutesbach bei Bonn. Da haben wir das erstmal auf unser System gespielt. Dann haben wir wieder den Tita, weil ich die auch dem Ribbeck und auch unseren Leuten noch 2-3 Mal zeigen musste, wie der so ist. Weil die sagen, oh, mit dem scheiß Brasilianer, ne? Also, und dann haben wir das perfektioniert. Dann haben wir auch gute Anlaufstellen gehabt. Wir haben uns dann über die Zeitungen, dann über die Videos, dann über noch mehr Live-Beobachtungen und so wurden wir, oh, ich glaube, Bayern München, bis auf Johnny Elber, der ja von Stuttgart kam, haben die alle guten Brasilianer von uns weggeholt. Ne? Das war zwar scheiße, wir konnten das nicht ändern, das muss man einfach so sehen. Ich habe dann immer gesagt, die haben sich ordentlich verhalten, die haben gut bezahlt, aber wir machen dasselbe ja auch beim VfL Bochum oder bei anderen kleinen Clubs. Da musste man sagen, wir sitzen auch im Glashaus und schmeißen mit den gleichen Steine. Nur ein paar Etagen tiefer, ja, konntest du nichts machen, die haben das meiste Geld bezahlt, waren immer meistens Meister, meistens in den großen europäischen Wettbewerben, die man führt, und dann auch eine Stadt mit Lebensqualität, ja, dann musst du dann ins Rohr gucken, ne? Das ist dann so.
Und das sind die Gesetze des Marktes natürlich auch. Ja, heute sitzen sie übrigens mit dem iPad auf der Ersatzbank und damals wurden eben VHS-Kassetten verschickt. So ändern sich dann die Zeiten.
Ja, die Digitaltrainer haben eine ganz große Bedeutung. Ich freue mich auch, dass von Christoph, so der kleine Sohn, das hervorragend bei Niko Kovac in Eintracht Frankfurt gemacht hat. Er hatte dann jetzt ja ein Angebot von Bayern München. Jetzt macht er den digitalen Trainer bei Bayer Leverkusen. Das ist heute ohne diese Dinge nicht mehr darstellbar. Das muss man einfach sagen, die sind Gold wert.
So ist es. Was werden Sie denn nie vergessen? Wird das der UEFA-Cup-Sieg 1988 sein?
Ja, das war natürlich ein tolles Erlebnis. Auch der DFB-Pokal, auch natürlich sportlich wertvoller, war natürlich unser, auch wenn wir der Champions-League-Finale nicht gewonnen. Das war dann schon fußballerisch auf einem anderen Level, wenn ohne Titel. Aber zu sagen, du machst ein Qualifikationsspiel, da schmeißt du erst ins Roter Stern Belgrad raus, da geht die erste Gruppenphase, dann kommst du mit Barcelona weiter, schmeißt aber Olympique Lyon, französischer Meister, an Fenerbahce, dann kommst du in die zweite Gruppenphase, dann hast du da drin Deportivo La Coruña, die mit uns weiterkam, aber es sind ausgeschieden 2002, Arsenal London wurde 2002 zu dieser Zeit auch englischer Meister, ausgeschieden Juventus Turin wurde zu gleicher Zeit italienischer Meister, dann wurde man Viertelfinale noch hier in Liverpool, K.O.-System gewonnen, Halbfinale hier in Manchester United, auch K.O.-System gewonnen und dann im Finale gegen Real Madrid 2-1 verloren. Es lag sicherlich nicht an Raúl oder Zidane, der ein wunderbares Tor schoss, oder Hierro. Da wurde dann die Geburtsstunde von Casillas, der da völlig unbekannt reinkam und dann in der Schlussphase Bälle gehalten hat. Man weiß es gar nicht, wieso überhaupt. Aber ich habe dann gesagt, das war sicherlich der sportlich beste Leistung. Die schönen Titel, es geht nichts über Titel, ist natürlich, ja, die beiden, da muss ich dann noch eins sagen, Markus Münch. Für ein ganz, ganz wichtiges Tor sorgte Markus Münch. Vor der Saison haben wir den noch ausgeliehen bei Bayern München. Also die haben auch schon mal was Gutes für uns gemacht. Der Hoeneß wollte nicht ausleihen, sag ich mal so, dann wir kaufen jetzt für 2 oder 2,5 Millionen. Das muss so noch schnell geregelt werden, dass das dann unser damaliger Sportchef Jürgen van Einem über Nacht mit dem seinem damaligen Vorgesetzten, der langjährige Vorstandsvorsitzende, später Aufsichtsratsvorsitzender Manfred Schneider. Und das war gut. Die haben uns den zwar nach einem Jahr für ein bisschen mehr Geld zurückgekauft wieder. Da war noch ein kleines wirtschaftliches Geschäft. Aber Markus Münch schoss im letzten Spiel hier in Kaiserslautern 8 Minuten vor Schluss das 1:1. Und damit musste Kaiserslautern absteigen und wir blieben drin. Das war eigentlich das wichtigste Tor. So, dass man nicht immer nur sagt, was hast du verpasst? Du musst auch sagen, wo hat sie nochmal Glück? In dem Spiel hätte kurz vorher, glaube ich, nach den Spielanteilen Kaiserslautern noch durch, 2-0 gemacht. Das muss man auch machen können. Heinen, unser Jugendtorwart, hat überragend gehalten. Und der Münch macht dann das 1-1 und wir waren drin. Und im Jahr danach wurden mit der Ganzbill-Mannschaft schon deutscher Vizemeister. Das muss man sich vorstellen. Und nahm dann an der Champions League teil. Also, Superklopp ist Fußball. Das ist eigentlich gar nicht zu glauben.
Weil es echt an einzelnen Toren abhängt und die dann doch so viel ausmachen. Aber das müssen wir uns auf der Zunge nochmal zergehen lassen. Arsenal London, Juventus Turin, FC Liverpool und Manchester United alle hinter sich zu lassen.
Ja, ja.
Weltklasse, auch im Nachhinein 2002 eben dieses herausragende Jahr. Wie besonders war dieses Jahr, aber auch wie tragisch war dieses Jahr, wie es dann zu Ende gegangen ist, die Saison 2001, 2002?
Ja, ich muss sagen, ich hatte das Glück oder auch das Pech, ich fuhr nach Spanien in Urlaub. Und da wir natürlich in Spanien auch mit Barcelona zwei Spiele gemacht haben, mit La Coruña zwei Spiele, La Coruña war in dem Jahr ja auch Pokalsieger, Vizemeister, wir hatten dann mit denen natürlich viel zu tun. Das wurde dann, wir waren schon in Spanien, nicht sehr gut zu Hause und dann haben die uns natürlich oder mich auch alle erkannt durch die Filmberichte, durch die weltweite Übertragung, und da hatte ich nur positive Schulterklopfen. Die, sagen wir mal, die von Madrid haben, oh, Kalli, es war gut und schade, ihr wart mindestens genauso gut, klasse, ihr habt super gespielt und wir haben auch das Quäntchen Glück gehabt, aber die hatten damals 100-jähriges Jubiläum, das war den Schnauzegal, Hauptsache gewonnen, und die Fans von Barcelona, ja, ich sagte, Mensch, klasse, ihr habt Pech, ihr habt so viel Pech, und damit wurde ich dann auch abgefeiert, ungewollt eigentlich. Also das war noch ein Urlaub, der zum Aushalten war, weil jeden Tag wurde es die Lob, entweder von Real-Fans oder von Barcelona-Fans.
Auch ein herausragender Urlaub natürlich auch.
Ja.
Kalli, hier in der Folge 11 war Stefan Kiesling zu Gast, den Sie gerade angesprochen haben. Und er hat verraten, dass er vor Spielen immer eine Tiefkühlpizza gegessen hat. Wie hätte Rainer Kallmund reagiert, wenn ein Spieler das damals gesagt hätte?
Ja, ich würde es jetzt mal zu Stefan Kiesling sagen. Er hat ja jede Menge Tore geschossen. Also, solange die Tore schießt, hole ich dir die Pizza so. Ja, aber wir hatten so einen ähnlichen Fall. Bernd Schneider, fast 100 Länderspiele, wenn er nicht so schwer verletzt war, im Finale, wo wir Vize-Weltmeister wurden. Das ist, glaube ich, er hat ja so eine dreifache Ritterschlag bekommen. Da war es erst die Presse von Brasilien und auch die Spieler, die haben gesagt, nach dem Finale, Bernd Schneider ist der weiße Brasilianer, der hat ja da großartig gespielt, auch in dem Finale, und die Brasilianer, nicht nur die Presse, auch die Spieler nannten ihn weißen Brasilianer, selbst der bekannte weiße Brasilianer, der auch hätte normale Nationalspieler müssen, also Ansgar Brinkmann,
ne? Richtig.
Der hat gesagt, der ist der weiße Brasilianer. Und dann sagt er, nee, in Frankfurt, ich habe mit dem Brinkmann gespielt, der bleibt weiße Brasilianer. Aber da hat man ja auch schon mal so eine Bemerkung gemacht, raucht der Bernd nicht eigentlich versteckt zu viel noch vor dem Spiel um Locus? Ich kann es nicht, ich habe nicht so genau, ich zähle nicht seine Zigaretten. Ja, musst du nicht weiter darauf achten, dass er weniger raucht. Ich sage, wenn er spielt wie ein weißer Brasilianer und läuft in der Maschine rauf und runter an der Außenlinie, der lief ja auch. Der ging ab wie ein D-Zug und richtig rauf und sag ich, wenn er dann noch eine Packung extra will, dann gebe ich ihm die auch noch. Ne? Solange so läuft, darf er meint wie ein Rauchen.
So einen Chef möchte man doch gerne haben. Oder nicht? Das sagt Kalli, generell ein Faible für Brasilianer hat und eben unter
anderem. Der ist ja ein ganz bodenständiger Junge aus dem Osten, aus Jena, bis zum heutigen Tag. Ich habe gerade für 2 Tage noch mit ihm gesprochen. Und er ist ein ganz, ganz fantastischer Kerl, Familienvater, bodenständig, nett, lieb. Also da keine Starallüren. Wenn man sich einen Spieler wünscht, dann ist es Bernd Schneider.
Gibt es denn noch einen Spieler neben Bernd Schneider, bei dem Sie mal ein Auge zugedrückt haben?
Ja, in dem Leben muss ich schon häufig mal ein Auge zudrücken. Nein, das ist ja klar. Also das muss Disziplin, ohne Ordnung. Das heißt, nicht nur am Spielfeld, dass er die taktische Disziplin, die Anweisungen der Trainer umsetzen muss. Das heißt natürlich auch im Privatleben, in der Lebensführung, ist das absolut ein Gesetz, muss man so deutlich sagen. Aber es gibt eben mal Dinge, wo man mal noch ein Gesetz mal aussetzen kann, wie zum Beispiel Bernd Schneider. Wenn der dann so spielt und so läuft, dann denke ich, komm, sagt man, man raucht mal eine weniger, da drückt man dann auch mal 2 Augen zu.
Mhm. Gab es denn Spieler, wir haben gerade ja Olaf Thon gehört, gab es noch Spieler, die Sie unbedingt haben wollten, die aber nicht nach Leverkusen kommen wollten?
Ja, die gab's, das muss ich schon so deutlich sagen. 2 Stück, die kennst du doch alle.
Bin gespannt.
Und zwar, wäre mir so, ich sag das mal, das kam mir dann nochmal zurück. Ich wollte immer den Kahn haben. Da war dann noch in Karlsruhe und machbar. Wir hatten noch einen Spieler und einen Co-Trainer, einen Amateurtrainer, Nachwuchstrainer, der auch in Karlsruhe gespielt hatte, Kaiserslautern. War Gerd Kentschke. Wir hatten noch eine Jugend gegen Karlsruhe. Wir sind Viertelfinale oder Halbfinale Deutscher Meisterschaft gespielt. Und da war natürlich Kahn ein Wunschtraum von mir. Und der Manager von Kahn war damals Norbert Flippen, auch hier aus dem Westen. Der hatte ja viele gute Spieler. Aber ich habe mitgekriegt, muss man sagen. Das war damals, der war absolut realisierbar. Und ich werde nie vergessen, genau 2002 war ich an der Delegation bei der Nationalmannschaft, fahre danach mit denen nach Asien. Und beim ersten, vor dem ersten Spiel in Sapporo war schwierig damit. Dann hat dann der Kahn noch so obligatorisch noch jetzt Warmtraining mitgemacht, so an dem, am Spieltag morgens. Mit ihm eine Stunde unterhalten, sagte, Kalli, sag mir doch mal, warum ihr nicht Meister geworden seid. Ne? Ihr normale, die doch auch mal selbst da, jetzt vor ein paar Jahren da, 97 unter Haching. Und sag ich, gesäuscht, ganz einfach, sah nur Vollidiot. Wir wurden in Unterhaching nicht Meister. Wir waren ja punktegleich, trotz der Niederlage in Unterhaching. Wir haben mehr Tore geschossen als Bayern München, aber weniger kassiert. Weißt du, woran das lag? Hatte mich angeguckt. Ja, an dir, du brauchst mich nicht so blöd anzugucken. So, hätten wir dich im Tor, wären wir Meister geworden. Hat sonst noch Fragen? Das war der erste. Der zweite, den ich wirklich gerne gehabt hätte, das habe ich auch mal gedreht. Wir haben mal eine tolle Dokumentation für RTL gedreht, die das eigentlich nicht machen. Das heißt Calido Brasil. Und da hatte ich auch mal, da hatte ich so eine Betstunde gemacht mit Lucio. Und da war auch der, du kennst ja den jungen Kaká, ne? Zio Roberto dabei. Und ich war damals 2002, das war auch 2002, und bin ich noch schnell nach Brasilien, wollte Kaká holen. Kaká hatte ungefähr so einen Wert von 18, 19 Millionen. Ne? Und da habe ich gesagt, Mitch, sollen wir den nicht kaufen? Wir verkaufen den sicherlich für mehr Geld. Aber bei Bayer war eine klare Anordnung. Wir kaufen keinen Spieler, wo eine zweistellige Million zahlt. Also damit war damals C. Roberto der teuerste Spieler mit 8, 9 Millionen. Das war also nicht machbar. Das musste man auch tolerieren. Dann hatte ich noch eine Idee. Damals ist der Springt mitgefahren, der auch hier Höck noch bei Bayer Leverkusen als Sportchef oder als Sportdirektor der Bayer AG. Und da haben wir, der saß dabei, da haben wir zwei gute Deals gemacht, oder einen haben wir gemacht, das war Huan, den haben wir für 3 oder 3,5 Millionen eingekauft aus einer Insolvenzmasse vom FC Flamengo. Ein super Deal, weil auch, wir hatten ein paar Verletzte, Lucio hatte sich ja dann verletzt, Novotny in Kreuzbandriss, wir waren dann froh, dass wir den hatten. Leverkusen hat den später mit riesigem Gewinn verkauft, der wurde nämlich Stammspieler der Nationalmannschaft, bei der gleichen Fahrt. Wir waren nur 5, 6 Tage in Brasilien. Bei den innerhalb dieser 5, 6 Tage, ein guter Freund von mir war auch der Chef der Transfers, Juan Fieger, ging es darum, kaufen wir vielleicht doch Kaká. Ballack ging gerade. Und das war eben bei 9, 18 Millionen und dann haben sie mir uns einen Deal vorgeschlagen, wir können das doch teilen. Also der Juan Fieger hatte Investoren in der Größenordnung und wir hätten dann auch 8, 9 Millionen zahlen können, da wären wir taktisch unter den 10 gewesen. Aber die Bayern haben gesagt, guck mal, der Kalli, der kleine linke Ratte, der will den jetzt unbedingt haben. Jetzt haben wir dann aber den Spieler nur zu 50%. Ja, das muss selbst der Spring heute noch zugeben, der war dabei. Bei dem Gespräch mit Kaká, bei den Gesprächen mit dem Kaká seinen Eltern. Wir hätten ihn dann direkt da klar machen können. Er ging dann ein Jahr später zu diesen Konditionen, also eigentlich genau für 17 Millionen nach Real Madrid. Da gab es in etwa 8,5 bezahlt, auch ein Investor. Und von Real Madrid wechselte dann für 67 Millionen nach Mailand. Das wäre für uns kein schlechter Deal gewesen, wurde mal Weltfußball des Jahres. Ich habe das damals auch toleriert, dass der Verein sagt, hier ist die Grenze, hier ist Feierabend. Aber heute würde es der jetzt noch bei Bayer tätige Mr. Spring noch bestätigen können. Und natürlich Matthias Sammer, ne? Wer weiß das, direkt nach dem Mauerfall. Wir waren ja sehr schnell, hatten einen Jugendbetreuer, der hat die Adressen besorgt. Der erste war, also, ich hatte dann sehr schnell die Unterschriften von Andreas Thom, der ja 4 Wochen später nach dem Mauerfall auch offiziell von der DDR in die Bundesrepublik gewechselt ist. Ich hatte auch die Unterschriften von Ulf Kirsten und von Matthias Sammer auch direkt 3-4 Tage. Nachdem wir aus Österreich kamen, von dem WM-Qualifikationsspiel. Aber dann hat Helmut Kohl interveniert bei der Führung der Bayer AG, die geht da nicht, das ist ein großer Konzern, die 3 besten Spieler aus einer Nationalmannschaft abholen, da wurde ich von meinen Bossen zurückgepfiffen und dann war nur, in Anführungszeichen, Andreas Thom damals als Fußballer des Jahres bei uns. Ja, Sammer ging dann nicht, weil, ja, der damalige Präsident war ja Vorfeld, der Gerti, der wurde fix, hat den unter Vertrag genommen. Ich habe so ja den Vertrag für ihn geguckt, ob alles in Ordnung war, das muss man sich vorstellen. Und da kriegte ich den Sammer nicht, der war dann weg nach Stuttgart. Auch noch mit meinem letzten Blick auf den Vertrag. Und Sammer wurde dann, muss man sagen, ja, Fußballer des Jahres, 96 in Europa. Er war auch der jüngste Bundesliga-Trainer, der deutsche Meister wurde. Und weißt du, wem der die Meisterschaft weggeschnappt hat? Uns mit Borussia Dortmund. Und bei Kirsten war es so, da waren die Dortmunder auch lange am Verhandeln, noch hin und her. Und plötzlich hieß es, du kannst den Kirsten jetzt noch haben. Der verhandelt nicht mehr der Verband, sondern der Verein. Dann haben wir Kirsten zum Glück noch gekriegt. Torschützenkönig des Jahrzehnts und einer meiner allerbesten Spieler, den ich holen konnte. Auch von der Mentalität, von der Identifikation. Aber Sammer, leider, leider nicht. Ich bin sicher, nicht mit dem überragenden Spieler Sammer, auch mit der zusätzlichen Mentalität, hätte man 1 oder 2 Titel noch sicher geholt.
Denn es kommt nicht nur darauf an, wie man fußballerisch drauf ist, sondern ob es auch menschlich passt. Und da hatten Sie
mit
sicherlich auch
roten Motzki, mit dem roten Motzki in der zentralen Rolle hätte man noch was machen.
Also wir merken, Kaká und Oli Kahn, 2 Beispiele.
Ja, es waren keine Schlafmützen.
Eben, Schlafmützen auf jeden Fall nicht, wie dann der Weg weitergegangen ist und was möglich gewesen wäre.
Aber das würde ich auch keinem vorschlagen. Ging nicht, aber wir waren nah dran.
Absolut. Also ihr Riecher für Talente und für sehr gute Spieler. Nicht nur gute, sondern sehr gute, merken wir nochmal heraus. Es gab aber noch einen Spieler, der ein bisschen günstiger gewesen wäre wahrscheinlich, der auch nicht nach Leverkusen wollte. Vielleicht hilft diese WhatsApp-Sprachnachricht Ihnen auf die Sprünge, die ich auch vorhin bekommen habe.
Ja, schönen guten Abend. Hier ist Thorsten Legert. Natürlich habe ich was auf dem Herzen. Ja, und das geht spezifisch ganz alleine an Kalli. Kalli kann sich daran noch erinnern, das weiß ich ganz genau, als ich noch im VfL Bochum gespielt habe und wir haben gegen Leverkusen gespielt. Nach Spielende war es, glaube ich, 4-0 für Bochum oder 5-0 oder 5-1, ich weiß es nicht mehr. Wir haben Leverkusen aus dem Stadion geschossen, ja, mit Thom, Kirsten und wie sie alle hießen. Und ich habe natürlich ein geiles Spiel gemacht. Wir haben uns dann irgendwo mal auf der Treppe getroffen, wo Kalli mir dann gesagt hat, Mensch, Jung, Mensch, du musst unbedingt wechseln. Du musst eigentlich nur zu uns kommen nach Leverkusen, ja, weil auf der linken Seite, da haben wir eigentlich ein kleines Problem. So, ich habe damals zum Kalli gesagt, Kalli, ich kann nicht kommen, weil ich eigentlich ja verwurzelt bin ja mit VfL Bochum. Und ich würde mich freuen, ja, wenn man das anerkennt und honoriert. Er ist immer wieder dran geblieben, aber ich wusste damals schon, ja, wenn du jetzt nach Leverkusen gehst, und mein Traum war es ja immer, und das geht an Kalli und Leverkusen. Sie sind nie Meister geworden. Also habe ich alles richtig gemacht. Kalli, Dankeschön für das nette Gespräch. Aber ich habe, glaube ich, alles richtig gemacht. 3 Jahre Bremen. In dem Sinne wünsche ich dir viel Glück. Ciao.
Ist richtig. Ich wollte ihn unbedingt haben. Hat ja die linke Seite offensiv, defensiv gespielt. Wir haben dann den Freier geholt. Also für 3,5 Millionen als Nationalspieler gekauft. Thorsten Legert ging dann nach Werder Bremen zu Otto Rehagel, der war auch heiß auf den, da konnte man nichts machen. Aber wir haben auch, wenn wir uns heute sehen, ein gutes Verhältnis. Ist doch klar, wenn einer sagt, ich spiele gut, war ja auch hier dem erweiterten Kreis Nationalmannschaft, bisschen positiv bekloppt, aber der ging ab wie die Feuerwehr und ging, und Otto Rehagel hatte natürlich auch ein Näschen dafür. Wir wollten nämlich schon vorher auch schon mal nach unserem mit Detmar Kramer zusammen Rudi Völler verpflichten. Da waren wir dann. Da war Rudi Völler von Opfenbach nach 1860 gewechselt, spielte bei 1860 München. Und ja, Bremen war interessiert, wir waren interessiert. Ich hatte noch den Detmar mit im Gepäck und zu sagen, da können wir das machen. Aber Rudi hat sich damals im ersten Schritt auch für Werder Bremen interessiert, obwohl er jetzt mittlerweile über 25 Jahre bei Bayer Leverkusen ist. Rudi, schön, hör dir die an, ne? Du kleiner Schweinepriester. Ne, etwa? Also ich habe jetzt mal zwei genannt und ja, ist so. Geht nicht, hat nicht alles funktioniert.
Ne? Es hat nicht alles funktioniert, aber der Rest ist bekannt und auf jeden Fall Geschichte. Kalli, wir machen weiter mit unserer nächsten Kategorie hier bei Spitz auf Knopf.
Antwort auf Knopfdruck.
Was fällt Ihnen spontan ein, wenn ich jetzt die folgenden Begriffe nenne? Einfach wie aus der Pistole geschossen, das, was gerade so in den Kopf schießt. Erster Begriff, Sportvereinigung Frechen 20.
Ja, dann als Jugendspieler in der Jugend, als D oder C und mein erstes Spiel gemacht, da kam ich mir vor, als wenn es ein Länderspiel war. Ich bin da aufgewachsen, also ich bin ja positiv. Frechen 20, Frechen, das war meine Stadt, wo ich als junger Kerl auch verheiratet war. In meinen ersten Jahren fuhr ich immer von Frechen nach Leverkusen zum Job. Also da war ich lange. Frechen ist schon in mir verwachsen.
Das ist also die erste Heimat. Nächster Begriff, wahrscheinlich auch Heimat, Saarland.
Ja, Saarland bin ich mit meiner Frau, mit unserer Prinzessin, jüngsten Tochter Nisha. Ich sage mir, was kann man zum Saarland sagen? Das ist ein schönes Land, wirklich schön. St. Louis, wo ich lebe, sagt man, die heimliche Hauptstadt. Modern sind sie trotzdem, gute Werke, Industrie nach der Kohle. Herzlich, natürlich lecker, die meisten Sterneköche pro Kopf. Also alles das gehört zum Saarland dazu.
Ja, auf jeden Fall die meisten Sterneköche pro Einwohner, das gefällt mir. Und man sagt ja immer hier, das und das ist ungefähr so groß wie dreimal das Saarland. Nervt das eigentlich die Menschen vor Ort oder fühlen sie sich eher geschmeichelt?
Ich sage immer, das ist aber nicht entscheidend, jetzt drei Sterne. In Deutschland gibt's 10 Sterneköche, also dann pro 8,3 Millionen ein Sternekoch. In Saarland gibt's 2-3 Sterne. Klaus Erfurt und der Bau. Und auch seit über 15 Jahren, ne? Und das für knapp 1 Million. Für 900.000 2. Ist doch eine gute Quote.
Das hört sich gut an. Der nächste Name ist bereits gefallen. Rudi Völler.
Ja, Sympathikus, Tante Käthe, Weltmeister geworden, Champions League-Sieger geworden, dann nochmal als Nationaltrainer ausgeholfen und Vize-Weltmeister geworden. Ich würde auch sagen, ich war mir eben festgestellt durch Zufall, da kann ich mit drüber nachreden. Rudi, du hast auch bei uns schon mal nicht zugesagt und ich bin da noch stolz, dass es mir gelungen ist, ihn nach seiner Laufmann, das letzte Spiel war ja übrigens gegen Kaiserslautern, da hieß es Abstieg oder drinbleiben. Und ich habe mich auf den Rudi Völler sehr, sehr, sehr gefreut und seitdem ist er das Gesicht von Bayer Leverkusen. Das hätte er selber völlig nicht geglaubt, aber toll.
Weiter geht's mit einem Ohrwurmtitel. We are the Champions.
Du bist schon ein Drecksack, ja, we are the Champions. Wir waren ein paar Mal, aber wir hätten es viel, viel öfter werden müssen.
Aber das Lied können Sie bis heute nicht mehr hören. Wahrscheinlich ist es nicht in Ihrer Spotify.
Ja, ja, du musst immer gucken, wie Ase Champions wurde gespielt. Ich sag jetzt mal nur so ein paar Mal. 2002 wurde das gespielt in Berlin, im Olympiastadion. Wie Ase Champions. Dann kamen da die blau-weißen Schnibbel an, die diese Konfetti um den Kopf geschossen. Ich stand hier im Innenraum, wurde auch groß im Fernsehen ausgestrahlt. Ne? Das sieht ja super aus. Dann bei der WM, kurz danach war die WM, ich war in der Delegation, nee, noch Stopp, vorher war ich ja noch in Glasgow, Finale. Würde We Are The Champions, da kamen die König-Weißen von Real Madrid drüber geflogen. Und da war ich ja in der Delegation, saß oben neben Wolfgang Niersbach, und in der Ehrentribüne und dann war ich gesagt, so, dieses Mal nicht wir are the Champions, ich gehe nicht auf den Platz runter, dann fliehen wir jetzt die blau-grün-gelben brasilianischen Schnippel um den Kopf, da habe ich das innerhalb von 6 Wochen dreimal Konfetti und wir are the Champions, ich habe eine Schnauze voll, ne? Weißt du, was da passiert? Die Japaner und die Koreaner hatten damals alles hochmoderne Stadion, wirklich die Zukunft entdeckt, aber das Endspiel war in Yokohama und da war noch ein altes, traditionelles Stadion. Und da schütteten die diese blau-gelb-grünen Zettelchen von über dem Dach von der Ehrentribüne. Also ich habe das dann dreimal genossen. 2002, We Are The Champion mit Konfetti. Schöne Scheiße, dass du mich daran jetzt erinnerst. Einmal blau-weiß, königlich-weiß und dann blau-gelb-grün.
Und dreimal genossen reicht dann auf jeden Fall. Kalli, nächster Begriff, Uli Hoeneß.
Ja, Uli Hoeneß ist das Maß aller Dinge, ist, glaube ich, sowohl als Spieler, wie als Präsident, wie als Manager, hat er 60 große Titel. Ich fange da mal von DFB-Pokal aufwärts über Champions League, UEFA-Pokal dann eben die ganzen auch als Spieler, Weltmeister geworden, Europameister geworden. Das sind über 60 Titel, da würde ich mich festlegen, dass das keiner mehr auf der ganzen Welt schaffen kann. Das ist eine einmalige Bilanz und wenn er das, muss man auch sagen, eher angeschoben später mit Rummenigge perfektioniert, eben das System Bayern München mit top Sponsoren, meistens DAX-Unternehmen, wo er das fehlende Fernsehgeld, in England kriegt der Tabellenletzter mehr Fernsehgeld aus dem nationalen Vermarktung wie Bayern München. Auch die Spanier kriegen alle das Doppelte, dann ist das schon ein großer Nachteil. Das haben die mit da kompensiert. Da muss man sagen, Uli Hoeneß trotzdem ein gutes Herz. Trotzdem denkt er auch immer an Menschen, Kinder, denen es nicht so gut geht. Und deswegen ist Uli Hoeneß, auch wenn er mal einen unangenehmen Besuch machen musste für ein paar Monate, für mich der beste Funktionär und Manager, der es im deutschen Fußball bisher gab und noch vermutlich geben wird, bleibt auch die nächsten Jahre.
Und ich denke auch, dass sein Weg sicherlich bei Bayern noch lange, lange nicht zu Ende ist. Übrigens hat Felix Magath ihn im Bild Phrasenmäher als DFB-Präsident vorgeschlagen. Ist das auch was vorstellbar ist?
Ja, ich glaube nicht, dass er das noch machen würde, aber wir müssen natürlich nicht davon diskutieren, dass Uli Hoeneß, der Bayern München so zum Erfolg geführt hat, auch eine Bereicherung für den DFB wäre. Also ob das jetzt der Präsident für alles sein muss, das weiß ich nicht. Aber sagen wir mal, so ein Teil Nachwuchsarbeit, Nachwuchsschulung kann ich schon vorstellen. Und dann der Profibereich. Wir sollten jetzt auch mal den Fritz Keller mal in Ruhe lassen. Der macht das auch ganz ordentlich. Er war auch lange bei einem Bundesliga-Club. Hervorragende Arbeit geleistet, ohne viel Tamtam. Denn Freiburg ist auch ein Stück Fritz Keller, das muss man auch sagen, wie lange der da im Vorstand ist, wie lange der da Präsident ist. Der hat auch den Streich eingestellt und da gab es eine schöne Geschichte, aber will ich jetzt nicht, komm weiter. Oder willst du die Geschichte hören?
Doch, gerne, die Zeit haben wir.
Die waren in der Winterpause klar abgestiegen, da haben die ihren Mittelstürmer verkauft, der alle Tore geschossen hat nach England. Und da sind die noch drin geblieben. Und ich war dann bei Samstags beim Doppelpass. Der Doppelpass kein 90 Samstags ausgetragen. Letzter Spieltag mit Lothar und Berti. Und am nächsten Tag war ich bei SWR, also in Stuttgart. Und auf dem Weg habe ich den Fritz angerufen und sage ich, kommt euer Thema. Wie seid ihr eigentlich drin? Ich bin mit dem Trainer und alles. Wie kamst du auf wie kamst du auf Christian Streich? Ja, sagt der Kalle, ich musste sagen, uns fiel nichts ein. Wir hatten jede Menge Vorschläge. Wir waren ja eigentlich so gut wie abgestiegen, das muss man sagen. Letzter und den Torjäger hier verkauft. Da kam alles dazu. Da sagte er, ich saß da in meiner Kneipe, kennst ja, großer Weinhändler. Und da bin ich in meinen Weinstollen, hab zwei ganz gute Flaschen Wein gesoffen. Da ich gesagt, wisst ihr was soll ich hier für einen Zirkus machen? Ich nehme jetzt Christian Streich aus der Jugendabteilung und bin dann mit dem drin geblieben. Dann habe ich ihn gefragt, weil das ja nicht gerade so jetzt so berauschend, ekklisiert sein. Damit war jetzt nicht die, sag, kann ich das eigentlich sagen, Herr Grafen, bei euch im Fernsehen? Doch, sagt er, ich habe überlegt, mir fiel keinem besser ein. Ich sagte, der Streich ist eigentlich der Beste, nachdem ich zwei Flaschen Wein gesoffen habe. Und das war ja auch eine goldrichtige Entscheidung. Das sollte also auf keinen Fall Christian Streich, zu dem ich wirklich viel Respekt, toller Trainer. Aber so hat auch Fritz Keller diesen Trainer da installiert. Und zwar unter merkwürdigen Umständen, aber es hat geklappt.
Und ich glaube, dass diese Geschichte diesen Verein noch sympathischer macht.
Ja. Ich habe noch gefragt, kann ich das sagen? So, er sagt ja. Er
sagt ja, klar. Ja. Wahnsinn. Und wir kennen alle die Grafik, 700 Spiele, 4 ja. Trainer.
Fritz Keller kann man klein dahinter schreiben. Ne?
Großen Respekt auf jeden Fall. Nächster Begriff, Jojo-Effekt.
Ja, ich war sehr, Jojo war ein unbeliebter Bekannter von mir. Ich habe ja in meinem ganzen Leben für Abmagerungskuren gemacht, trainiert und Trennkurs. Und dabei habe ich 200 Kilo auch abgenommen, aber auch 280 zugenommen. Und vor meiner Entscheidung, das ist ein zum Beispiel bedauere ich, hätte die Magenverkleinerung und die OP noch früher machen können, hätte mir der Professor Runkel, der aus der Sana-Klinik mit seinem Oberarzt-Chef, gesagt, Kalli, du hast gegen Jojo keine Chance. Und das hatte mir schon einer in München gesagt, Professor Karl in Großhadern. Das ist medizinisch-wissenschaftliche Wesen. Jojo können Sie nicht besiegen. Wenn Sie jetzt 30 Kilo abnehmen und fliegen nach Grönland essen, nur Fisch, wird Jojo wieder gewinnen. Eben ein paar Monate später. Deswegen war Jojo kein lieber Freund von mir. Jetzt habe ich ihm aber den Gar rausgemacht damit, mit der Verkleinerung.
Genau, die Freundschaft
Schluss hat Jojo aus, gekündigt. Nikolaus. Ja, ja, ja.
Zwei Namen habe ich noch. Einer von beiden ist Werner Hansch.
Ja, muss man klar sagen, Werner Hansch, eine lebende Reporterlegende aus dem Fußballwesten. Er war ja auch ein Aushängeschild der Bundesliga, damals auch, ob das nun Sat.1 war oder allem zunächst bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ich war ja auch bei so seinem Geburtstag, wo ich normal nicht so hingehe in so einem Bunker da, aber das hat ihm ganz gut getan. Er hat mir ein bisschen helfen können, so mit Eismann, hat er da jede Woche seine Lieferung kriegt und da zumindest keine Kohldampf schieben muss. Aber jetzt ist er auf einem guten Weg. Ich glaube, hat sich selber freigestrampelt. Er hat mir sein ganzes Leid auch erklärt, dass er früher nie gespielt hat und dann plötzlich den Scheiß mit 70 Jahren angefangen hat. Aber er sagt doch, ich muss weiter in der Behandlung bleiben. Also, und setzt sich deswegen ein für den Kampf gegen diese Sucht, gegen diese Spielsucht, Wettsucht. Und ich glaube, dass das packe ich trotzdem zumindest beide Daumen und beide Zehen, weil das so ganz gut ist, dass man dann so einem alten, hautigen, einem alten fußballischen Gestalt aus dem Medienbereich dann auch hilft.
Und es ist auch wichtig, dass man eben diese Krankheit dann aus dieser Tabuzone rausholt.
Ja, ja, ja. Und er sagt aber auch, ich habe das jetzt ein Jahr oder anderthalb Jahre nicht mehr gespielt, wie ich bei den Therapeuten oder in der Behandlung will er weiter bleiben und darüber hinaus ist er auch als Botschafter tätig, sodass er da das Ganze mit einer sogenannten doppelten Buchführung angeht, also doppelte Sicherheit.
Und wenn ihr reinhören möchtet, Werner Hansch war der erste Gast hier bei Spitz auf Knopf im letzten Jahr, Folge 1. Letzter Name, Kalli, Christoph Daum.
Ja, Christoph Daum, muss man sagen, trotz der Probleme, die wir dann mit ihm sagen wir so 2000 Traumaten, war es der beste Trainer bei Bayer Leverkusen. Auch Rudi Völler zu seinem runden Geburtstag gesagt, der Kalli hat viele, viele gute Spieler geholt, aber seine beste Verpflichtung war Christoph Daum. Er hat hier die modernsten Methoden eingeführt und das natürlich auch an das Alter von Rudi Völler, der ja gleichzeitig auch als Christoph bei uns Trainer wurde, wurde ja auch Rudi Völler Sportdirektor.
Kalli, 2008 oder 2009? Ich glaube, 2008 kam ja Ihre Biografie raus, Fußball bekloppt. Inzwischen ganz, ganz viele weitere Anekdoten. Sie haben weiterhin so viel erlebt und auch gerade merken wir, wie viele Geschichten da in Ihnen sprudeln. Wann kommt denn vielleicht der zweite Teil? Ich meine, Thomas Gottschalk hat ja auch seine Biografie weitergeschrieben. Aus Herbstblond wurde Herbstbunt. Wann gibt's Fußball bekloppt Teil 2?
Ja, ich quatsche gerne und schreibe auch gerne. Ich habe also Kolumnen ja regelmäßig für den Springer Verlag, auch für Express, Kalli, Don Kalli, immer jede Woche. Das sind aber dann, und den Messi und Ronaldo mache ich mit Begeisterung jede Woche. Da brauche ich gar nicht zu schreiben, da quatsche ich nur. Da geht's da rund, ich mit bisschen, ne. Aber, was will ich dazu sagen? Ich wollte doch das erste Buch nicht schreiben. Meine Mutter hat sich immer gewünscht, such das Grab deines Vaters in Vietnam. Der ist dann als Fremdenlegionär gefallen. Das wurde offenbart, also meine besten Freunde, oder die wussten das natürlich, aber offenbart wurde es in einer Beckmann-Sendung. Beckmann hat uns eingeladen und kam dann plötzlich auf die Idee bei Rudi mit zusammen mit Rudi Assauer und sagte, Herr Assauer, was ist denn da los hier mit in dem Thema, wie will ich sagen, Assauer hatte sich damals vom Dr. Böhmert so eine Tablette gegeben für seine Mutter, die schwerst krank im Krankenhaus lag, dann plötzlich noch einen Oberschenkelhalsbruch bekommen hat und er wollte seine Mutter erlösen. Damit Bismarck sich natürlich strafbar, hat sie so ein Tablettchen und das wurde thematisiert bei Beckmann. Man hatte gedacht, jetzt ist der Kalidor und der Assauer, zwei alte Manager, es ging nicht um Fußball, darum bei mir um die Fremdenlegion, da ging das los. Und später haben wir natürlich die Fremdenlegionäre, die das französische Verteidigungsministerium, die deutsche Botschaft in Hanoi und auch diese Vietnamesen geholfen, dass ich das Grab meines Vaters fand. Und als ich dahin war, als der Vater hin schon hätte, meine Frau mehr so Tatsachenromane, ich kam dahin, ich dachte, ich wusste, dass das mich sehr berühren würde, aber es war eine emotionale Explosion, wie ich sie mir nach so vielen Jahren nicht vorgestellt habe. Und habe dann noch, ja, wie grübel, ich hätte so noch 20 Fragen an meinen Vater gehabt. Und das war für mich so eine Initialzündung. Jetzt schreibe ich euch an meine Kinder, an meine Enkelkinder. So 10 und meine Frau, 10-12-fache Ausführung. Was ich so benachrichten, was ich denen mitteilen wollte. Meine Frau war mit der Isabel Thielen, das war ihre beste Freundin, im Frankenland, alle auf Rand und Band, und die war wiederum die Tochter von Herrn Thielen, dem Vorstandsvorsitzenden von Bertelsmann. Und der hat gesagt, Mensch, das wird doch ein super Buch. Und so wurde dieses Buch geschrieben. Und kurz danach hatte er dann auch eine Kalorie kommt selten allein, das war so ein Folgeprojekt davon. Aber es hat dann noch gereicht. Ich hatte nicht geplant, es gab durch diese Konstellation, als ich einfach sagte, ich habe ja jetzt 6 Kinder und 4 Enkelkinder, meine Frau, ich mache da 12 Bücher, da schreibe ich mal alles drin, was ich von denen noch gerne wissen will, wie ich getickt habe, was ich gerne mitteilen will. Und das hat dann meine Frau weitergeleitet, an ihre Freundin und die an ihren Vater. Und dann wurde das Ding im Bertelsmann-Programm.
Eine sehr, sehr schöne Geschichte. Einfach sie auf dem Weg zu ihren Wurzeln und dass da eben so ein Projekt draus entstanden ist. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wenn Sie jetzt mit Abstand nochmal zurückgucken, ich meine 2004 ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Wie hat sich denn das große Fußballbusiness weiterentwickelt? Wir haben ja gerade gehört, wie es angefangen hat mit diesen VHS-Kassetten beispielsweise und auch zwischen 2004 und jetzt gibt es ja wirklich nochmal Welten, die dazwischen liegen. Wie ist das Fußballbusiness heute und würden Sie da heute noch reinpassen?
Ja, ich würde da heute noch reinpassen. Die Zahlen sind ja vergrößert, sagen wir mal, ich sag's jetzt mal grob, wie ich abgehört habe, 2003, 2004, können Sie direkt nachlosen, DFL-Report. Dann haben wir zwar auch schon viel Geld, für uns war damals sensationell, wir haben dann schon in dem Jahr 2200 Millionen umgesetzt, aber mit 19 Champions League-Spielen, mit DFB-Pokalfinale und oben immer dabei, bis zum Schluss auch ganz oben erst, also was die Fernsehgelder angehen. Also da waren wir ja schon auch auf einem hohen Level, aber damals war das vielleicht 1,5, 1,8 der Gesamtumsatz der ersten und zweiten Liga. Jetzt der letzte 19 war mindestens der Dreifache, 4,8 Milliarden. Das muss man, ein Riesensprung. Das hat natürlich mit der Vermarktung Fernsehen, mit der Werbung, Vermarktung zu tun. Wir haben sicherlich auch die schönste Stadioninfrastruktur, auch mit Abstand die höchsten Zuschauerzahlen. Aber das sind das waren 650 Millionen. Damit haben wir weltweit die beste Fußballstadioninfrastruktur weltweit mit 19 Millionen, also knapp 20 Millionen haben wir die höchste Zuschauerzahl, erste, zweite Liga zusammen. Aber das sind dann nur erste Liga 13%, zweite Liga 16%. Das ist enorm nach oben gegangen. Ich habe jetzt zum letzten Mal so Club-Call gehört, ich hätte mir am liebsten einen mehr. Da wurden so viele kritisiert aus dem Fußball, ob dem deutschen Fußball, auch der Vereine. Und ich wollte mal sagen, Jungs, der Fußball brummt. Das muss man klar sagen. Guckt euch die Zahlen an, auch jetzt aktuell in der wirklich beschissenen Situation mit Corona gegen das geht am wichtigsten um die Gesundheit, Corona zu besiegen. Das steht über allem, auch über Fußball. Aber dass das dem Fußball gelungen ist, Christian Seifert mit der DFL, mit Ärzten, dann aber auch mit den Vereinen, mit ihren ganzen medizinischen Tipps. Es kostet natürlich auch Geld, Fußball zu spielen. Es heute kostet, gucken nicht nur Medizin. Ich bin ja so ein Typ, der noch sagt, ich will Sky gucken, ARD, ZDF, RTL oder die Regionalen. Und wenn da gar nicht anders geht, dann gucke ich auch Streaming, entweder Sky Go oder DAZN freitags, wenn ich unterwegs bin.
Ja, sehr gut.
Im Sessel, der große Spiel. Aber ich glaube, daher kommen ja auch, wir haben jetzt mehr, auch Seifert hat mir da die Tage noch gesagt, noch nie ist so viel Fußball auf der Flimmerkiste. Das sind natürlich nicht nur mehr die 20 Millionen, die dann angegeben werden, das sind natürlich die ganze Streaming-Dienst. Und ich glaube, mit der Jugend kleinere Bildschirme, mobilere Transporte, mehr Streaming, der geht nach vorne ab. Der Fußball wird sehr gut gefinanziert, der boomt. Und wir werden in 2 Jahren, ich gehe jetzt davon aus, dass jetzt im Sommer mit den Impfungen wir schon Teil Schritt für Schritt da wieder ein bisschen weiterkommen. Denn Zuschauer ist der Salz in der Suppe und bei allen Zuschauern vor der Klotze, jetzt gucke ich gleich auch, bin schon heiß drauf, du wirst mir um 3:30 hier nicht mehr bei dir sehen. Und dann werde ich jetzt für die Quote wieder tun. Bin auch heiß da drauf und die Quote stimmt ja. Aber ich glaube, diese ganze Digitalisierung, die ja damit jetzt auch gerade noch uns beschleunigt wird, wird einiges verändern. Und ja, auch was Streaming angeht, kleine Bildschirme, junge Kundschaft, andere Interessen, auch schneller umschnellen. Ich will dat Tor sehen, hat man ja schon bei, ich gucke jetzt gleich, trotz Bayer Leverkusen auch alle Spiele, alle Tore. Sind zwar heute nur 4 oder 5 sind es heute, aber...
Also keine Einzelaktion,
da bin ich auch schon, ein bisschen mit 72 neue Jugendliche. Ne? Dann sage ich, will alles sehen.
Sehen auf jeden Fall jugendlich aus, wie ich gerade wieder hier sehe in unserer Zoom-Konferenz. Damit wir um 15:30 durch sind, Karline, bitte um kurze Antwort. Das heißt, so diese Korinthenkacker, die Leute, die das Haar in der Suppe suchen, auch was den Fußball betrifft, die mögen sie nicht oder sind jetzt nicht ihre besten Freunde, können sie trotzdem verstehen, wenn andere sagen, das ist mir zu viel Kommerz, da ist zu viel Geld im Spiel, ich will meinen alten Fußball wieder zurück.
Ja, wie sieht der alte Fußball aus? Da spielen auch 11 gegen 11. Das ist nichts anderes. Die Tatsache ist einfach so, ich bin auch für eine Gehaltsdeckelung. Ich wäre froh, denn die EU das nicht nehmen würde. Sind aber voll dagegen. Das ist schon vor 15, 20 Jahren versucht worden. Vor 10 Jahren, 19 mit Rummenigge. Eigentlich ist die EU ein Verursacher dieser höheren Gehälter. Die haben, also ich weiß es nicht mehr wann, vor 20 Jahren irgendwann gesagt, wenn ein Vertrag ausgelaufen ist, ist der Spieler frei. Bis zu diesem Zeitpunkt war es so, dass ein Spieler, wenn er auch nach ausgelaufenem Vertrag innerhalb der Bundesliga beispielsweise, ich mache jetzt nur Bundesliga, gewechselt hat, dann war also international gab es andere Regeln, dann gab es so, dass man so was hätte Spieler verdient, weil das ist das neue Angebot, da wurde ein arithmetisches Mittel genommen und dann hat man eine Tabelle gehabt, die fing bei 6,8 oder 7, das war Bayern München, nach dem Finanzstärke, bis zur zweiten Liga bei 3 oder 2,8 bis die Kleinsten. Und das wurde dann multipliziert mit noch ein paar anderen Berücksichtigungen. Und dann wurde das Geld von den Vereinen eingenommen und auch zur Kostendeckung benutzt. Und als die EU sagt, ab morgen gibt's keine Ablösesumme mehr für Spieler, wenn die Ablöse, also wenn der Vertrag ausgelaufen ist, wer meinst du, wer dann mehr Geld gekriegt hat mit diesem EU-Beschluss? Das hieß übrigens Bosman, kennst du noch? Ne?
Das Bosman-Urteil.
Das hat ein unbedeutender Spieler, also von der Klasse, jetzt nicht als Mensch, mit seinem Anwalt gegen die EU durchgeboxt. Und seitdem gab es dann mehr Gelder für die Spieler. Und die haben es verursacht, die müssen uns jetzt helfen. Aber das ist doch so. Quotenkönig ist der Fußball. Und im Fußball, wenn du sagst, die Quoten werden gut bezahlt im Fernsehen. Und damit wird der Fußball gut bezahlt, weil er Quotenkönig ist. Dadurch kommen die hohen Gehälter. Ich würde mir wünschen, dass wenn man von den Gehältern noch mehr in andere Bereiche abführen kann, auch mehr Kapitalbildung machen kann. Das wäre schon mein Wunsch. Und deswegen auch Gehaltsdeckelung oder Deckelung damit der Transfersummen. Das würde ich für ein gutes Thema halten. Aber man darf, ich sage noch jetzt Positives dazu, wenn man sieht, dass die Spielerhöhe 1,7 Milliarden wird ja eingenommen aus Fernsehen, national, international. Dann nochmal 1 Milliarde so durch, auch durch die damit verbundenen Werbung. Das sind 2,7. Wenn ich jetzt das so anlege, oder ich gehe mal wieder zurück auf die Gehälter der Spieler, die dann auch bei 1,7 liegen, dadurch ist Der 1,4 Milliarden, das sind 1000 Millionen und nochmal 400 Millionen, zahlt die Bundesliga an den Staat. Die werden, auch wenn die jetzt spielen, nicht subventioniert. Da gibt's keine Zuschüsse. Die zahlen Geld in die Staatskasse und zwar in der Größenordnung von 1,4 Milliarden. Also dieses Fußballbüsternis lohnt sich für unseren Steuersack und damit für unsere gesamte Gesellschaft, weil es einfach so ist, Quotenkönig, hohe Quoten, hohe Kohle, so einfach ist die Nummer. Aber ich wäre froh, wir könnten es etwas anders verlagern. Und dafür braucht man aber oben eine Deckelung, wo auch selbst die großen Vereine aus Spanien und zum Teil aus England, die sind ja jetzt bevorteilt und sind Deutschland hier in Übersetzung ja auch mit einverstanden wären.
Also ein wichtiges Plädoyer von Kalli für unseren Profifußball, aber bei diesen Summen wird mir auf jeden Fall schwindelig, das ist natürlich klar, aber trotzdem ein sehr, sehr wichtiger Faktor und ein sehr, sehr wichtiger Wirtschaftszweig. Es sind ja nicht nur die Fußballer, die im Profifußball beschäftigt sind.
Insgesamt knapp 60.000 Mitarbeiter und ich sage das auch jetzt mal einfach im Zusammenhang, davon werden 1800 besser bezahlt, erste, zweite Ligaspieler, Management und so. Da habe ich auch kein Problem, wenn man jetzt sagt, was ich nicht hoffen würde. So eine Corona-Krise würde noch weiter anhalten, keine Zuschauer. Da sagen wir, was passiert denn dann im nächsten Jahr? Der Seifert hat einen guten Vertrag ausgehandelt, schlüpft nur 5% weniger für die nächsten Jahre. Es lohnt sich auch für Fernsehen. Die Quoten sind ja da. Also was musstest du dann aber trotzdem machen? Ja, kürzen. Du kannst wie in einer kleinen Familie, wie in einem mittelständigen Unternehmen oder einem Großunternehmen nur dort ausgehen, ob der Strecke, was du hast. Du kannst nicht immer von Zuschüssen leben. Das heißt, kürzen. Und jetzt haben wir 1,7 Milliarden, zwar für knapp 60.000 Mitarbeiter, aber die Hauptverdiener sind natürlich die 1500 Profis oder Trainer oder so, oder 1800. Und da würde ich sagen, müssen wir 400 Millionen einsparen. Sparst du 200 Millionen auch von der Steuer ein, hast du 600, kannst nicht mehr so viel Transferausgaben machen, weil du weniger reinkriegst, sind noch uns 400, ja, hast du die Milliarden im Sack. Und es stirbt kein Profi, wenn er 23% weniger kriegt. Ich sehe das dann nicht so dramatisch wie die meisten.
Davon können wir auf jeden Fall ausgehen.
Das war auch zum Sonntag oder zum Samstag. Absolut. Zum Bundesliga-Anstoß.
Richtig. Wir sind auf der Zielgeraden, Kalli. Aber erst ist Corona weg, dann ist Christian Seifert weg bei der DFL. Das also ein kleiner Blick in die Zukunft. Wir kommen zu unserer dritten Rubrik.
Knopfballtor.
Knopfballtor heißt, ich starte gleich drei Sätze und Sie dürfen sie vervollständigen, also zu Ende bringen. Der erste Satz, ich bereue nichts, außer?
Ich bereue nicht, außer dass ich nicht die OP früher gemacht habe.
Mein größter Traum wäre?
Dass ich noch viele Jahre gesund mit meiner Familie und meinen Freunden zusammenleben könnte.
Und der Profifußball in 10 Jahren wird so aussehen?
Im Stadion, auf dem Spielfeld, so wie heute, vor der Flimmerkiste, eine andere Bedeutung, weil viele mehr jüngere Menschen natürlich auch hektischer sind, auch mit kleinen Bildschirmen zufrieden sind, mehr Action haben wollen, wird auch das Anforderungsprofil an die Medien oder die elektronischen Medien sich erheblich verändern oder anders aussehen.
Und weiter 11 gegen 11.
Und weiter 11 gegen 11, das bleibt. Das habe ich ja schon gesagt, das bleibt alles beim Alten.
Das bleibt so. Eine Bonusfrage gibt's noch. Ich würde gerne noch einmal ein Spiel Manager oder ein Spiel Stadionsprecher von Bayer Leverkusen sein.
Obwohl ich nur ein Jahr Stadionsprecher war, viele, viele Jahre, Jahrzehnte Manager, würde ich sagen, Stadionsprecher. Weißt du warum? Dann bin ich nicht in der Verantwortung und könnte das Spiel auch als Fan von Bayern 04 mehr genießen.
Wenn Corona vorbei ist, hoffe ich, dass dieser Fall eintreten wird.
Ja, sind wir optimistisch. Ich bin auch sicher, dass wir das hinkriegen.
Auf jeden Fall. Kalli, es hat großen Spaß gemacht, ganz, ganz viele Anekdoten nochmal zu erfahren. War ein sehr tolles Gespräch, vor allem immer klare Kante, offenes Visier, so wie wir sie auf jeden Fall kennen. Alles Gute, gleich viel Spaß beim Fußball gucken.
Alles klar, tschüss. Ne? Tschüss, tschüss, tschüss.
Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Moderation Carsten Kulawik. Redaktion Gina Nieser. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Und zu sehen auf Instagram. Infos und alle Folgen findet ihr unter spitzaufknopf-podcast.de.